Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Es gibt ja in Deutschland keine allgemeine Ausgangssperre, noch nicht jedenfalls, aber dafür sogenannte Kontakteinschränkungen. Jeder unnötige Gang nach draußen soll vermieden werden, jeder überflüssige Kontakt. Aber wie lang ist diese Selbstisolation durchzuhalten? Schon letzte Woche haben wir hier bei Breitband über die Möglichkeiten von Tracking-Apps in der Corona-Krise gesprochen. Unser Fazit, einfach ausgedrückt, es ist nicht besonders einfach, Apps zu programmieren, die einerseits die Privatsphäre achten und trotzdem Infizierte tracken, diese Daten austauschen, andere warnen. Doch es wird weiter an ihnen geforscht, an diesen Apps, und dass sie früher oder später eingesetzt werden könnten, das ist gut möglich. Die Gesundheit, so könnte man sagen, ist so wichtig, dass der Überwachungsstaat in Kauf genommen wird. Aber vielleicht geht es ja gar nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um die Bewegungsfreiheit. Und um die wieder zu erlangen, lassen wir uns dann vielleicht überwachen oder überwachen uns sogar selbst. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler Felix Maschewski gesprochen. Herr Maschewski, Sie haben zusammen mit Anna-Verena Nosthoff ein Buch geschrieben. Es heißt Die Gesellschaft der Wearables, digitale Verführung und soziale Kontrolle. Darin befassen Sie sich mit den Geräten, die immer mehr Menschen tragen, also smarte Uhren am Handgelenk, die Puls- und Schrittmessen, die unseren persönlichen Zustand dokumentieren. Jetzt hat das Thema Gesundheitsdaten durch Corona rapide an Brisanz gewonnen. Der Philosoph Yuval Harari schrieb zum Beispiel vor ein paar Tagen in einem Gastbeitrag für die Financial Times, wenn Menschen die Wahl zwischen Privatsphäre und Gesundheit treffen müssten, dann würden sie sich für die Gesundheit entscheiden. In Ihrem Buch verfolgen Sie ja eine ähnliche These. Woran machen Sie das fest?
Das kann man auf der individuellen Ebene festmachen. Bei Menschen, die sich beispielsweise eine Gesundheits-App herunterladen, um den Zyklus zu tracken, wo es dann nicht ganz klar ist, wohin die Daten dann eigentlich wandern, wozu sie gebraucht werden, mit wem sie geteilt werden. Wir machen das im Buch dann beispielsweise auch noch bei so überindividuellen Konstellationen deutlich, wie zum Beispiel Versicherungsmodelle in den USA, die das Tragen eines Fitness-Trackers obligatorisch machen und da dann sich auch bemisst, wie viel man am Ende für seine Versicherung dann zahlen muss. Da gibt es unterschiedliche Ebenen auch noch, wie zum Beispiel sehr groß angelegte Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Baseline von Google und einem Schwesterunternehmen Verily, wo sie über 4 Jahre hinweg 10.000 Menschen mit sogenannten Study Watches ausstatten und da wirklich jeden Herz- und Pulsschlag messen und jeden Schritt tracken und darüber hinaus dann noch eine Reihe von Tests auf Herz und Nieren durchführen, die vom Bluttest, Sehtest, Gentest bis zum Röntgenscan reichen. Und so ist das Versprechen dieses Projekts, wo wirklich diese 10.000 Menschen sehr schnell dran teilgenommen haben, dass man die Daten einerseits dem Konzern übergibt und dafür aber eine bessere Krankenfürsorge erhält über diesen Zeitraum hinweg. Wenn ich jetzt das aktuell auf die Corona-Krise und hierzulande beziehen wollen würde, würde ich mich wahrscheinlich auf diese Umfrage des Meinungsinstituts InnoFact beziehen, wo ja die Befragten zu 70% gesagt haben, dass sie Bewegungsdaten, Gesundheitsdaten, Kontaktdaten mit Institutionen wie dem RKI, also dem Robert-Koch-Institut, teilen würden. Andererseits müssen wir aber auch so ein bisschen aufpassen, dass aus diesem ja gesundheitspolitischen Ausnahmezustand, in dem wir uns befinden, kein datenpolitischer Normalzustand wird, dass wir also aus diesem individuellen I have nothing to hide kein institutionelles nowhere to hide machen.
Wenn es um diese Kontrollmöglichkeiten geht, theoretisch tragen ja viele Menschen von uns schon ja etwas an sich, was zur Kontrolle nützlich sein könnte, entweder Wearables oder Smartphones. Der Philosoph Harari, den ich schon erwähnt habe, der nennt das die Verschiebung der Überwachung von außen nach innen, also hin zu dem, was unter der Haut passiert. Habe ich Fieber oder erhöhten Puls. All das kann ja helfen, so eine Infektion zum Beispiel anzuzeigen und dann auch ein Virus möglicherweise einzudämmen. Für einen staatlichen Akteur, so innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ist das meiner Ansicht nach noch undenkbar. Aber halten Sie es für möglich, dass private Anbieter auf so einen Zug aufspringen, also eine Kontrollfunktion über die Smartwatch anbieten, sozusagen eine Corona-App?
Einerseits merkt man jetzt schon, wie intensiv die Forschung beispielsweise im Silicon Valley und Umgebung läuft. Das ist wirklich so eine Art Frühwarnsystem über solche Anwendungen wie Wearables, wie Smartwatches geben soll. Da kann man herausgreifen, beispielsweise den sogenannten Oura-Ring. Das ist ein Ring, den man am Finger trägt, der die Temperatur und die Herzfrequenz misst. und den Mitarbeitern im Krankenhaus so etwas erfassen soll, ob sie vielleicht Symptome zeigen, die sie selber noch gar nicht merken. Das ist auf der ersten Ebene, glaube ich, im Moment sehr virulent und da wird ziemlich viel dran geforscht. Auf der zweiten Ebene, ob ja Unternehmen solche Kontrollfunktionen anbieten werden, da glaube ich, dass solche Konzepte, die ich eben schon kursorisch ansprach, von Versicherungen einfach Rückenwind erhalten werden. Ich glaube dann nicht so sehr, dass es so ein rigides Konzept geben wird, sondern eher, dass das so in Anreizsystemen passieren wird, dass man quasi, wenn man solche Variables nutzt, dann vielleicht weniger für seine Versicherung zahlen wird, andere Prämien bekommt, Boni etc. Es ist ganz interessant, wenn man sich den Markt für solche Apps zum Beispiel anschaut, die jetzt angeboten werden. Da gibt es so die Jalapeno App der University of Hawaii beispielsweise. Die ist für das Fitbit entwickelt worden und soll verhindern, dass man sich ins Gesicht fasst. Da kriegt man dann, wenn der Sensor das dekodiert, dass man womöglich im Begriff ist, die Hand zum Gesicht zu führen, bekommt man dann so einen Vibrationsalarm aufs Handgelenk, das dann als Korrekturfunktion quasi funktioniert. Und man merkt an diesen Technologien einfach immer, dass sie weniger auf Reflexion als auf den Reflex zielen und dass solche Technologien dann wirklich anders in den Alltag einsinken können potenziell und dass wir vielleicht mit solchen Dingen uns dann anders konfrontiert sehen.
So eine Konditionierung würde ja dann vielleicht noch besser funktionieren, wenn man nicht nur einen Vibrationsalarm hätte, sondern einen kleinen Stromschlag bekommen würde.
Das haben Sie gesagt. Ich finde das beispielsweise als Kulturwissenschaftler immer ganz interessant, dass wenn man sich das Design solcher Smartwatches etwas anschaut, dann hat man auch immer, ich hatte das einmal nachgeschlagen, zum Beispiel, wie dann Fußfesseln aussehen oder so etwas. Es gibt da schon gewisse designerische Ähnlichkeiten, aber das mit dem Stromschlag ist in gewisser Weise, haben Sie dann auch recht.
Wenn man das Ganze also auf die Spitze treiben will, dann bauen wir uns ja da vielleicht auch so ein eigenes Gefängnis. Das bringt mich mal zum englischen Philosophen und Sozialreformer Jeremy Bentham. Der hat um 1800 herum das sogenannte Panoptikum konzipiert. Das war so ein Modellgefängnis mit einem Wärter in der Mitte und so kreisförmig angeordnet drumherum die Zellen mit den Insassen. Die perfekte Überwachung. Und Bentham glaubte sogar, dass es nach einer Weile eigentlich gar keine externen Wärter mehr brauchte. Der Wärter würde in den Gefangenen selbst entstehen, einfach durch dieses ständige Gefühl, überwacht zu werden, also dass sie auch praktisch so eine Konditionierung da bekommen und am Ende bräuchte es dann keine Kontrolle, alle würden sich automatisch korrekt verhalten.
Ja, in gewisser Weise schon. Der Philosoph Sigmund Baumann hatte das Smartphone, glaube ich, selber schon als Mini-Panoptikum besprochen, als so eine Art Do-it-yourself-Überwachung. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, was man eigentlich da einkauft, wenn man sich so eine Smartwatch zulegt. Es ist ja eigentlich genau das. Ne? Man möchte in gewisser Weise zum Kontrolleur seiner selbst werden. Und so ist es wahrscheinlich so, dass man sehr schnell beide Rollen spielt. Ne? Man ist Wärter und überwacht es zugleich. Und so wird die Freiheit, die man durch diesen Souveränitätsgewinn erfährt, immer grundiert von Praktiken der Kontrolle. Wenn ich jetzt an das Beispiel, an das Panoptikon in der Architektur zurückdenke, merkt man einfach, dass der Turm aus dem Zentrum des Panoptikums verschwunden ist. Wir sehen uns selber auf diesen smarten Uhren, auf diesem schwarzen Grund vielleicht noch als Lichtreflexe. Und so ist natürlich, sind diese Mittel der Macht, diese Konditionierungsmomente sehr internalisiert und individualisiert worden. Was ich dabei dann interessant finde, ist, je dichter das Netz der Kontrollmechanismen ist, mit dem wir uns umgeben, ne, je mehr es davon gibt, desto schuldiger erscheint dann auch derjenige, der sie nicht nutzt. Und das kann man, glaube ich, auch auf so Situationen übertragen, wie wir sie jetzt in der Corona-Krise bemerken, dass Leute, die sich quasi infizieren oder so etwas, relativ schnell konfrontiert werden mit Schuldzuweisungen.
Es sind ja aber nicht nur die Leute, die sich infizieren, sondern das ist ja der andere Seitenaspekt und der auch was mit Kontrolle zu tun hat. Auf einmal gibt es ein neues, altes Feindbild, nämlich den oder die unartige Bürgerin. Also wer zu weit spazieren geht zum Beispiel oder zu lange auf der Bank sitzt, wer Freunde getroffen hat, der wird dann einfach denunziert bei der Polizei. Und in Hongkong zum Beispiel, da haben sie eine Hotline eingerichtet, bei der Quarantäne-Cheater gemeldet werden können. Bei uns gibt es eben Meldungen über Menschen, die Nummernschilder aus fremden Städten und Kreisen bei der Polizei gemeldet haben. Ist das die eigentliche Gefahr, dass nicht mehr der Staat, sondern wir selbst unsere größten Überwacher werden und dann auch gegenseitig und dafür technische Mittel dann auch einsetzen?
Wenn man sich solche Videos anschaut, wie zum Beispiel in Hongkong, dann kann man sich sehr schnell verleitet fühlen, eine Studie zu schreiben zur digitalen Revitalisierung des autoritären Charakters. Aber ich würde das etwas anders lesen wollen, vielleicht als eine Form oder Verformung einer Überwachungskultur, in der wir uns ganz alltäglich bewegen. Wir sind ja heutzutage sehr häufig in der Position des Punktrichters angesprochen. Ne? Bei Amazon verteilen wir Sterne, bei Airbnb oder Uber bewerten wir die Services. Und ich glaube, dass hier einfach etwas umkippt, dass wir hier ein bisschen in gewisser Weise aber auch das Strukturprinzip der Technologien selbst kenntlich wird. Ne? Diese Technologien sind häufig aufgeladen mit Begriffen der Freiheit, der Emanzipation, der Autonomie und Transparenz. Aber diese Technologien sind gleichzeitig immer auch Überwachungswerkzeuge. So ist es für mich in gewisser Weise dann keineswegs verwunderlich, dass man heutzutage recht schnell zu so einem Kollegen der Erkennungsdienste wird. Was ich interessant finde, um vielleicht abschließend etwas dazu zu sagen, ist, dass man hier die Ambivalenz der Technik sehr, sehr klar kenntlich gemacht sieht. Und damit dann aber auch die Verantwortung, dass wir mit dieser Technik dann sehr mündig umzugehen lernen. Diese Verantwortung ist vielleicht heutzutage wichtiger denn je.
Sagt Felix Maschewski, Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler. Vielen Dank für dieses Gespräch.